12 kleinen Propheten, die eher kürzere Bücher sind. Und Joel gehört auch zu diesen kleinen Propheten. Ja, das Buch Joel ist ein Buch, wo wir einiges finden. Und vor allem finden wir dort Hoffnung und wir finden dort Gnade. Aber nicht nur, wir finden dort auch Buße. Wir finden Gericht, wir finden die Wiederherstellung von einem Volk, das auch ein ähnlich wie wir jetzt zmitzt im Chaos gelandet ist und dort in diesem Chaos einen gnädigen Gott findet. Ich schlage vor, wir steigen gerade direkt ein mit dem Bibeltext. Und zwar könnt ihr sehr gerne mitlesen, bei euch daheim mit einer Bibel, entweder Papier oder auf dem Handy, Joel 1, Vers 1 bis 14. Ich habe den Text auch vorne mitgebracht. Man kann es wahrscheinlich, ist wahrscheinlich ein bisschen klein im Stream, von dem her sicher von Vorteil, wenn man es daheim mitlesen kann. Joel 1, Vers 1 bis 14. Das Wort des Herrn, das an Joel erging, den Sohn des Petuel. Hört dies, ihr Ältesten, und horcht auf, all ihr Bewohner des Landes. Gab es das in euren Tagen oder in den Tagen eurer Vorfahren? Davon erzählt euren Kindern, und eure Kinder sollen es ihren Kindern erzählen und deren Kinder einer späteren Generation. Was nach der Raupe übrig blieb, hat die Heuschrecke gefressen. Und was nach der Heuschrecke übrig blieb, hat die Heuschreckenbrut gefressen. Und was nach der Heuschreckenbrut übrig blieb, das hat die Schabe gefressen. Wacht auf, ihr Betrunkenen, und weint und heult alle, die ihr Wein trinkt, über den Saft der Traube, denn er ist eurem Mund entrissen. Denn eine Nation ist über mein Land gekommen, stark und unzählbar. Ihre Zähne sind Löwenzähne und sie hat die Kiefer einer Löwin. Meinen Weinstock hat sie verwüstet und meinen Feigenbaum hat sie abgeknickt. Restlos hat sie ihn abgeschält und hingeworfen. Weiß geworden sind seine Ranken. Wehklage wie eine Jungfrau, die umgürtet ist mit dem Trauergewand. Um den Mann ihrer Jugendzeit klagt. Speiseopfer und Trankopfer sind dem Haus des Herrn entrissen. Die Priester trauern, die Diener des Herrn. Verwüstet ist das Feld, der Boden vertrocknet. Ja, verwüstet ist das Getreide, verdorrt der Wein, verschwunden das Öl. Schämt euch, ihr Bauern, heult, ihr Winzer, über den Weizen und über die Gerste. Denn die Ernte des Felds ist zugrunde gegangen. Der Weinstock ist verdorrt und der Feigenbaum verschwunden. Granatapfelbaum, auch Palme und Apfelbaum, alle Bäume des Feldes sind vertrocknet. Ja, verdorrt ist die Freude, den Menschen ist sie entzogen. Gürtet euch und klagt, ihr Priester, heult, ihr Diener des Altars. Kommt, tragt das Trauergewand in der Nacht, ihr Diener meines Gottes. Denn Speiseopfer und Trankopfer werden dem Haus eures Gottes vorenthalten. Erklärt das Fasten für heilig, ruft einen Bußtag aus. Versammelt die Ältesten, alle Bewohner des Landes, beim Haus des Herrn eures Gottes und schreit zum Herrn. Es war ein bisschen ein längerer Text und wir könnten eigentlich auch noch weiterziehen. Also wer will, kann nach der Predigt noch ein paar Vers weiterlesen. Es geht noch ein bisschen weiter im ähnlichen Stil. Aber es gibt uns einen eindrücklichen Einblick, ja, was dort passiert ist, vor welchem Abgrund die Menschen gestanden sind. Man kann sich jetzt mit dem Video im Hinterkopf ein bisschen besser vorstellen, was das bedeutet. Man muss sich das mal vorstellen. Angenommen, du hast kein Essen mehr im Haus. Wir haben das manchmal bei uns daheim, dass meine Frau sagt, oh, wir haben fast nichts mehr zu essen. Ich sage, ah, irgendwie bringst du noch irgendein Müsli zusammen oder irgendwo findest du immer noch Reis, das du kochen kannst oder irgendwo kann man immer noch Nüdeli machen. Irgendetwas liegt meistens da. Ja, und wenn nicht, gut, dann gehst du in den Laden oder wenn die Läden zu haben, hat vielleicht der Nachbar etwas. Aber was ist, wenn regional, sagen wir mal, die Ernte ausfällt? Wenn es keine Herdöpfel mehr regionale gibt oder regionale Rüebli? Ja, dann werden die einfach von anderswo importiert. Die Regale bleiben sehr wahrscheinlich nicht leer. Und ich behaupte jetzt mal, dass die Mehrheit, die da dabei sind in diesem Gottesdienst, mich eingeschlossen, es nicht erlebt hat, wie es ist, wenn man kein Essen mehr hat und wenn man wirklich, wirklich um sein Leben muss Angst haben, weil man kein Essen mehr hat und Hunger hat. Als ganz schwacher Vergleich könnte man vielleicht die WC-Papierknappheit, die ja im letzten Frühling war, vielleicht bringen. Aber ich glaube, wir sind uns einig, das ist nicht ganz das gleiche Level, ob jetzt das WC-Papier mal knapp wird in den Läden oder ob man effektiv kein Essen mehr hat im Land. Wobei wir uns natürlich auch bewusst sein, zur Zeit des Zweiten Weltkriegs hat es durchaus auch in der Schweiz gegeben, dass man zu wenig Essen hat. Und jetzt versetzen wir uns mal in die Israeliten, die wir im Bibeltext gehört haben. Die eigene Zukunft, ja, die Zukunft der Familie, die Zukunft der Kinder, finanzielle Situation, ist mit einmal in Frage gestellt. Du hast nicht so riesige Lagerhäuser gehabt. Klar, es hat schon irgendwelche Kornspeicher und so gegeben. Aber die Leute sind direkt davon abhängig gewesen, was in ihrem Garten, was auf ihren Feldern gewachsen ist. Und wie wir es gerade vorher im Video gesehen haben, wenn so ein Heugümper-Schwarm ankommt, dann ist in einer Minute ist alles kahl gefressen, bis auf die Rinde, und nichts ist mehr übrig. Ja, wir haben da im Text gelesen, was nach der Raupe übrig geblieben ist. Hat der Heugümper gegessen. Und was dann noch übrig war, hat die Brut vom Heugümper gegessen. Und was dann noch übrig war, hat die Schabe gegessen. Also gerade viermal hintereinander war gar nichts mehr rum. Auch das kleinste bisschen wird gegessen. Jetzt muss man aber auch sehen, vor dem Ruin stehen, vor dem Scherbenhaufen stehen, da sind wir uns, glaube ich, einig, das ist nicht limitiert auf die Zeit von Joel. Ich habe in den letzten Tagen, als ich so Zeitung gelesen habe, online, habe ich ein paar Video-Interviews gesehen von Leuten, von Geschäftsinhabern in der Schweiz, die wegen der Pandemie fast alles verloren haben und vor einem Scherbenhaufen stehen, die nicht mehr wissen, wie sie sollen über die Runde kommen. Und vielleicht kennst auch du Momente in deinem Leben, wo du dich auch so fühlst, oh, als wäre ein Heugümper-Schwarm über alles drüber gefallen, hat alles aufgefressen, hat gewütet und es ist nicht mehr viel übrig geblieben. Ja, es kann sicher ganz viele verschiedene Formen haben. Vielleicht Arbeitslosigkeit oder der Tod von einer ganz geliebte Person, von Angehörigen oder vielleicht auch schwere Krankheit, wo sich auch so anfühlt, als hätte die Heugümper alles kahl gefressen. Kurzum, es sind Sachen, die einen schwer treffen und die man nicht einfach so wegsteckt. Wo man nicht einfach sagen kann, komm, das wird schon wieder. Sagen, ja, eine Nacht drüber schlafen und dann ist wieder gut. Nein, das sind Sachen, die länger brauchen. Bei den Israeliten war es aber so, dass der Heugümper-Schwarm nicht einfach ohne Grund gekommen ist. Er ist nicht ohne Grund über ihre Pflanzen, über ihre Weinstöcke, über ihre Bäume, Nahrungsmittel hergefallen. Interessanterweise steht bei den Propheten, so wenn man liest, wenn man irgendwie an Jesaja, Jeremia, Hesekiel denkt, dann steht eigentlich immer recht genau, schaut, aufgrund von dem, zack, zack, zack und zack, gibt es diese Strafe. Aufgrund von dem folgt das. Aber beim Joel steht das nicht. Beim Joel, der Joel geht wieder davon aus, dass der Leser schon weiss, hey, was haben die Israeliten eigentlich verbockt, dass das passiert ist. Er erwartet eigentlich, dass man den Zusammenhang schon versteht. Und wenn wir dann so schauen, ich greife ein Beispiel aus, im 2. Königebuch, im Alten Testament, da steht, dass die Israeliten heimlich auf ganz vielen Hügeln, auf Wachtürmen, unter Bäumen sogar, haben sie Götzenbilder aufgestellt und sind Gott untreu geworden, der einen Bund mit ihnen geschlossen hat. Ja, sie haben sich vom einen Gott abgewendet und haben stattdessen die Religion übernommen von diesen Völkern in den umliegenden Ländern und haben die angebetet. Also die Untreue von Israel, für die Israeliten damals, ist ein ganz, 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 ganz grosser Punkt gewesen, der dazu geführt hat, dass eben so Sachen passiert sind, dass Gott Heuschrecken, Heugümper geschickt hat oder das Exil. Ja, sie haben im Laufe dieser Jahrhunderte immer wieder gesündigt, und zwar gesündigt im Sinn von Ziel verfehlt. Sie hätten eigentlich einen Bund gehabt mit Gott, und zwar einen Bund mit, wie wir es auch heute kennen, wie mit einem Vertrag, wo steht, wenn ihr das einhaltet, dann bekommt ihr das und das und das. Aber wenn ihr mir untreu werdet, dann folgt das und das und das. Und sie haben einen Bund geschlossen miteinander. Aber sie haben den Bund gebrochen und missachtet. Aber es geht noch weiter. Und zwar ist es sehr spannend, wenn man gerade im Alten Testament liest, wenn die Israeliten untreu werden, dann hat das auch praktisch immer Folgen, auf wie sie miteinander umgehen. Zum Beispiel einer der kleinen Propheten, der Amos, dort ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, die soziale Ungerechtigkeit, wo er sagt, hey, schaut, das kann nicht sein, dass das alles so Kopf steht, dass die Armen ausgenommen werden und die Reichen immer reicher werden. Das geht so nicht. Israel hat einen Bund geschlossen mit einem barmherzigen Gott, mit einem geduldigen Gott, aber, und das dürfen wir einfach nie vergessen, auch mit einem heiligen Gott, mit einem gerechten Gott. Ja, was heisst das? Das heisst, dass heiliger Gott heisst einerseits, dass es nicht geht, dass Sünde bei ihm in der Nähe ist, dass er Sünde tolerieren kann. Und gerecht heisst, dass er Ungerechtigkeit auch dementsprechend nicht das Auge zudrücken kann. Dass er Sünde nicht ewig dulden kann. Und so trifft eigentlich genau das ein, was beim Joel das Hauptthema ist, wo auch da als Untertitel steht. Es kommt der Tag des Herrn. Was ist der Tag des Herrn? Das ist ein bisschen mysteriöser Begriff. Und zwar stolpert man über den in der Bibel ein paar Mal. Einerseits steht er für den Moment, wenn Gott genau in dem Moment, so wie jetzt beim Joel, Gerechtigkeit schafft, eingreift und mit den Menschen ins Gericht geht. Aber, und auf das kommen wir in den nächsten Sonntagen noch, der Tag des Herrn zeigt auch auf ein kommendes Gericht in Zukunft, am Ende der Welt. Das heisst, wir haben immer die beiden Aspekte. Einerseits der Tag des Herrn, jetzt bei den Israeliten mit den Heugümpern, aber auch verwiesen auf einen späteren Tag des Herrn in der Zukunft, wo es ein und wo das letzte Gericht wird sein. Das heisst, der Tag, wo der Joel da beschreibt, wo die Heugümper übers Land gefallen sind und alles aufgegessen haben, Pflanzen aufgegessen, Wein und Nahrungsmittel, sogar Öl, das ist ein Tag des Herrn. Und ich finde es eigentlich noch spannend, wenn man so darüber nachdenkt, über den Begriff Tag des Herrn, dann denke ich zuerst an Sonntag. Der Sonntag ist der Tag des Herrn. Genau, man soll am Sonntag ruhen. Aber beim Joel ist etwas ganz anderes gemeint. Da hätten sich die Israeliten wahrscheinlich gewünscht, dass es Sonntagsstimmung gewesen wäre. Aber genau das Gegenteil ist eingetroffen. Was will uns Gott sagen, wenn er das Leben so auf den Kopf stellt? Ich kann mir vorstellen, dass sich die Israeliten genauso etwas Ähnliches auch gedacht haben. Was will uns Gott damit sagen, mit dieser Plage? Und da ist es die Aufgabe von Joel. Er hat die Verantwortung gehabt, um am Volk aufzuzeigen, warum ist das passiert. Was will Gott ihnen sagen mit diesen schrecklichen Ereignis. Er nimmt sie zur Seite und dann zitiere ich einfach ein paar Sachen, die da im Text sind. Da sagt er, rüttelt sie auf und sagt, hey, hört, ihr Bewohner von diesem Land, erzählt es euren Kind und die wieder an den Kind und die der Generation nachher. Aus welchem Grund? Wahrscheinlich weniger, um irgendeine Gute-Nacht-Geschichte zu erzählen, weil das wäre wahrscheinlich nicht gerade so der ideale Inhalt. Nein, sondern mit dem Ziel, dass es nicht nochmal passieren muss. Mit dem Ziel, dass es nicht nochmal passiert. Wir lesen da, für den Betrunkenen ist es buchstäblich eine ernüchternde Nachricht, wo er sagt, hey du Betrunkene, wach auf und brühl, weil es gibt kein Wein mehr, es gibt keinen Nachschub mehr. Am Bauer sagt er, schau mal, dein Feld, hey, dein Feld ist vertrocknet. Dein Getreide, deine Gerste ist zerstört. Der Wein ist verdorrt, das Öl ist verschwunden. Äpfelbäume, Feigenbäume, Palmen sind kaputt, sind unbrauchbar. Wahrscheinlich hätte er noch andere Berufsstände durchgehen können. Er hätte wahrscheinlich sagen, hey, der Händler, du hast keine Ware mehr zum Handeln. Der Bäcker hat kein Brot mehr, das er backen kann, besser gesagt, die Materialien, die er braucht zum Backen, und so weiter. Und was bleibt zurück nach dieser Auflistung? Und das finde ich sehr spannend in diesem Text. Da bleibt der Vers 12, wo steht, nachdem er erzählt hat, wie die Felder vertrocknet sind, wie die Pflanzen, die Bäume vertrocknet sind, steht dort, ja, verdorrt ist die Freude. Den Menschen ist sie entzogen. Verdorrt ist die Freude, den Menschen ist sie entzogen. Heute ist es ja so, dass es viele Leute nicht mehr wollen oder nicht mehr wollen zusammenbringen oder nicht mehr zusammenbringen, dass es Gott in seiner Gerechtigkeit nicht egal ist, wenn Unrecht passiert. Es gibt so eine beliebte Annahme, die höre ich noch häufiger. Sagt, hey, weißt du, Gott im Alten Testament war ein anderer Gott als der im Neuen Testament. Im Alten Testament war er so böse und so strafend und so aggressiv. Aber im Neuen Testament war er so lieb und harmonisch. Das gefällt mir. Und das stimmt, das gefällt einem wirklich, dass es, ja, dass Gott die Eigenschaften hat. Aber bei all dem müssen wir einfach immer aufpassen und uns bewusst sein, wo habe ich in meinem Kopf ein Gottesbild entwickelt über die Jahre, vielleicht ja, im eigenen Lesen oder in Predigten oder in der Sonntagsschule. Wo habe ich ein Gottesbild und was mache ich, wenn ich in der Bibel auf etwas stoße, wo ich einfach nicht zusammenbringe mit meinem Gottesbild? Wahrscheinlich ist es dir auch schon so gegangen, also mir schon mehrmals. Dass du etwas liest und du denkst, das steht wirklich so. Wow, krass, wie soll ich das jetzt zusammenbringen mit dem, was ich glaube? Kann ich dich beruhigen, das geht den meisten so, dass das ab und zu mal passiert. Aber die Frage ist, was ist die Reaktion darauf? Hast du eigentlich zwei Wege? Sagst du, schau, ich ignoriere das, weil es kollidiert mit dem, was ich bis jetzt glaube? Oder versuchst du, die unglaubliche breite, höhere Tiefe von Gott versuchen nachzuvollziehen und dein Gottesbild, das ja wahrscheinlich das Leben lang nie wird komplett sein, zu ergänzen, versuchen, Sachen aus einem anderen Blickwinkel zu verstehen. Für die Israeliten ist der Tag des Herrn. der Tag des Herrn mit den Heugümpern, mit den kaputten Pflanzen, mit plötzlich keinem Essen mehr, ist es ein buchstäblicher Schuss vor den Bug gewesen. Ein Schuss vor den Bug, so als letzte Aktion. Für dort ist die Freude, den Menschen ist sie entzogen. Und ich wollte es nur am Rand erwähnen, weil auch ich wollte nicht die ganze Zeit über Corona reden, aber ich habe nicht anders können, als bei diesem Satz an die aktuelle Situation zu denken. Viele menschliche Freuden sind tatsächlich im Moment verdorrt, entzogen. Und ja, wer weiß, vielleicht ist der Virus auch ein Schuss vor den Bug. Einige sind sich da sehr sicher, sagen, ja doch, das ist natürlich ein Zeichen von Gott, zur Umkehr zu rufen. Und ich glaube, das kann man auch so sehen. Andere sagen, ah, das hat gar nichts damit zu tun. Für dort ist die Freude, den Menschen ist sie entzogen. Und ich glaube, es ist auf jeden Fall nur ein Moment, wo es zwingt, stehen zu bleiben. Stehen zu bleiben, zu überlegen und innezuhalten. Beim Joel sehen wir, was in dieser Situation den Platz hat und auch haben muss. Und zwar sind die Menschen nicht nur geschockt, es sind sie sicher gewesen. Ich stell mir vor, du stehst am Morgen auf als Bauer und ja, hast vielleicht gerade dich um dein Feld kümmern und dann siehst du wahrscheinlich so den düsteren Horizont, wie der Heugümperschwarm über alles drüber fällt und wahrscheinlich innerhalb der Minuten die ganze Arbeit vom Jahr kaputt ist. Ja, da war wahrscheinlich zuerst mal ein Schock gewesen. Aber was ist als nächstes gekommen? Trauer. Man findet sie überall in diesem Text. Trauer. Man sieht Leute, die am Wehklagen sind, die am Brüllen sind, die am Trauer sind, die die Welt nicht mehr verstehen. Im Vers 13 steht sogar, die Priester sollen Tag und Nacht das Trauergewand anhaben. Und das finde ich noch interessant, wissen Sie, warum das ausgerechnet bei den Priestern auch steht? Steht im Vers 13, weil durch den Heugümperschwarm auch kein Material mehr rum ist, zum Gott opfern. Sagt, hey, trauert darüber, ihr Diener von Gott, dass ihr nicht mehr könnt Gott opfern könnt, dass ihr auch das nicht mehr könnt machen könnt. Es wird trauert, es wird gefastet und es wird Buße da. Und bei diesem Buße tun, da haben wir eigentlich in dieser ganzen Tragik, in dieser ganzen bitteren Not drin, haben wir dort einen Hoffnungsschimmer. Ein Hoffnungsschimmer von der Umkehr, um wieder auf den rechten Weg zu kommen. Aber da wollte ich jetzt noch nicht zu viel drauf eingehen, weil das an den nächsten Sonntag noch kommt. Es gibt Raum für Buße und Umkehr. Aber nirgends steht in diesem Text, der Joel hätte können sagen, schaut, wenn ihr Buße tut, dann wächst alles wieder zurück in einem Tag, habt die Lektion gelernt. Ja, so einfach geht es nicht. Die Pflanzen, die Bäume, die Felder, die sind zuerst mal kaputt gewesen. All ihr Unrecht, ihre Untreue Gott gegenüber, das hat Konsequenzen gehabt, die nicht einfach von heute auf morgen weg gewesen sind. Ja, bis die Pflanzen wieder Blätter haben, bis der Wein wieder abgefüllt werden kann, bis das Getreide wieder parat ist zum Ernten, das wird recht lang gehen. Und wahrscheinlich auch sehr, sehr heftig in den Knochen sitzen. Manchmal ist es ja so, wie ich vorher schon gesagt habe, dass es sich wie anfühlt, als wären Heugümper über dein Leben drüber gezogen. Und dann gibt es so einen Punkt, und den kenne ich auch, wo sich so anfühlt, als hättest du jetzt eine Schwelle überschritten, wo es kein Zurück mehr zu Gott gibt. Wo du denkst, schau, ich bin so tief drin in diesem Dilemma, ich komme nicht mehr zurück zu Gott. Wo es sich unglaublich schwer anfühlt, schon nur den Gedanken zu fassen, irgendwie zu beten, auch nur für einen Satz. Und der Punkt ist, dass Satan, der Teufel, genau uns das vormachen will, dich an dem Punkt haben, wo er dir einflüstert und sagt, schau, jetzt bist du zu weit weg von Gott. Jetzt ist alles verloren. Die Israeliten, die haben mehrmals fast alles verloren. Das Alte Testament ist es, sind viele Bücher, sind viele Seiten. Und eins zieht sich immer durch, nämlich, dass Gott nochmal gnädig ist mit den Israeliten. Auch wenn sie mehrmals fast alles verlieren. Sie verlieren ihr Land. Sie verlieren auch ihre Familien. Sie werden ins Exil geführt nach Babylon. Sie verlieren sogar den Tempel. Und jedes Mal hat Gott ihnen wieder eine Möglichkeit gegeben. Er hat gesagt, schaut, es gibt noch einen Weg zum Umkehren. Und was ich einfach deutlich sagen will, es gibt den Punkt nicht, solange du lebst, wo man muss sagen, es gibt kein Zurück mehr. Das gibt es nicht. Es gibt immer irgendeinen Weg, es gibt eine Umkehr. Auch wenn das durchaus, und das sehen wir ja genau in dem Text heute im Joel 1, dass es bedeuten kann, dass manche Sachen Konsequenzen haben, dass es mit Trauer, mit Schmerz, mit Bitterkeit zu tun hat. Und das ist nicht lustig, das sehen wir da im Text. Gott hat den Menschen eine Zeit lang die Freude entzogen, sie ist verdorrt. Und überall haben die Leute getrauert. Aber es war nötig, um mal die Vollbremse reinzutun, damit der Wagen nicht völlig gegen die Wand gefahren wird. Vielleicht hast du in deiner Familie gerade einen Teenager als Kind oder bist selber mal einer gewesen, der rebelliert hat, so die ganze Zeit. In dieser Rebellionsphase da gibt es ja solche, die ziemlich einen Mist bauen und sich in Schwierigkeiten bringen. Und irgendwann kommt der Moment, je nachdem, wo sich es nicht vermeiden lässt, dass du bei deinen Eltern musst antanzen oder hast müssen antanzen und einfach müssen beichten, schau, das ist passiert und das sind Folgen davon. Aber wenn ich damit rechnen kann, dass mir vergeben wird, dass es einen Weg zurück gibt, zurück in eine gesunde Beziehung wieder, eine gesunde Beziehung zu den Eltern, dann ist das doch etwas Wunderbares. Und das heisst nicht, dass man nicht trotzdem Sachen in Ordnung bringen muss. Das heisst nicht, dass es nicht unangenehm ist in manchen Momenten. Umkehr und Buße ist nicht etwas, wo bei Gott so ein peinlicher Moment ist, wo man so mechanisch alles ablässt, damit wieder alles in Ordnung ist, so ganz, ja, so allglatt, mechanisch, kühl. Nein, es ist viel mehr. Es ist vor allem eine Wiederherstellung von der Beziehung zu Gott. Und auf dem Weg dorthin, zu dieser Versöhnung, zu dieser Umkehr, zu dieser Wiederherstellung, hat all das hat Platz, wo wir in diesem Vers gelesen haben. Schock, Tränen, Trauer, Schmerz, es hat alles seinen Platz. Und einer der springenden Punkte in diesem Text ist, dass man all das an einem bestimmten Ort adressieren darf. Im Vers 14, der steht, erklärt das Fasten für heilig, ruft einen Bußtag aus, versammelt die Ältesten, alle Bewohner des Landes beim Haus des Herrn, eures Gottes, und schreit zum Herrn. Im Predigerbuch gibt es einen berühmten Vers, da heißt es, es gibt auch eine Zeit von Schmerz und Trauer. Auch die besten und vorbildlichsten Christen, die du kennst oder gelesen hast, die hatten Momente gehabt, wo es scheint, als ob jetzt alles keinen Sinn mehr macht. Und man könnte eigentlich nur noch klagen. Und etwas, was ich auch heute mitgeben ist sagen, hey, das ist okay, das hat seinen Platz, die Ruhe, das vor Gott zu bringen. Schlag mal die Psalmen auf und du wirst sehen, dass es so viele auch Klagepsalmen gibt, wo die Leute ganz ehrlich vor Gott kommen und ihr Herz ausschütten. Im Buch Joel, da sehen wir dann bis zum Ende, in den nächsten paar Teilen sehen wir dann, wie es doch noch Heilung und Gnade gibt. Aber für den ersten Teil der Serie heute wollen wir bewusst bei der Klage stehen bleiben und auch für heute enden. Und zwar bei einer Klage, die an Gott gerichtet ist, bei einer Klage, die schlussendlich wieder in die Anbetung führt und nach Gott fragt. Ich wollte jetzt mit euch zum Schluss, zum Abschluss von dieser Predigt, als Gebet den Psalm 13 lesen. Und gerade wenn du dich vielleicht heute Morgen so fühlst, als ja, wäre genau so ein Heugümper-Schwarm durch dein Leben gezogen und irgendwie nichts mehr so ist wie vorher, dann wollte ich dich auch einladen, den Psalm leislich oder laut mitzubeten. Der Psalm 13. Ein Psalm Davids. Wie lange, Herr, willst du mich ganz vergessen? Wie lange verbirgst du dein Angesicht vor mir? Wie lange soll ich Sorgen tragen in meiner Seele, Kummer in meinem Herzen, Tag für Tag? Wie lange noch soll mein Feind sich über mich erheben? Sieh mich an, erhöre mich, Herr, mein Gott. Mache meine Augen hell, damit ich nicht zum Tode entschlafe. Damit mein Feind nicht sage, ich habe ihn überwältigt. Meine Gegner nicht jauchzen, dass ich wanke. Ich aber vertraue auf deine Güte. Über deine Hilfe jauchzt mein Herz. Singen will ich dem Herrn, denn er hat mir Gutes getan. Amen.